Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Her mit euren Daten. Das sagt zumindest die Schufa, also das privatwirtschaftliche Unternehmen, das uns ja einen Score gibt, wenn wir eine Wohnung mieten wollen oder einen Handyvertrag abschließen. Mit mehr Daten würden wir auch einen besseren Score bekommen. Moment, sagt in diesem Podcast Deutschlandfunk Nova-Reporter Sebastian Moritz.
Ich persönlich würde es nicht machen. Das ist ein privates Unternehmen, das mit unseren Daten Geld verdient. Die Schufa wird da immer mächtiger, je mehr Daten sie hat. Und ich muss sagen, ich persönlich möchte da nicht auch noch zu beitragen.
Also der Service für euch zur Nachricht, die Schufa sammelt Daten. Außerdem hat es heute zu Beginn des UNO-Klimagipfels in Dubai erstmal einen Überraschungscoup gegeben. Es wurde ein Klimakatastrophenfonds beschlossen. Wer zahlt da ein? Wer bekommt da Geld? Auch das klären wir heute. Und von Musiker Jan Delay wussten wir ja bislang.
Ich bin eine Kartoffel.
Aber was ist er denn eigentlich für eine? Eine festkochende? Eine mehlig kochende? Was ist da eigentlich der Unterschied? Das müssen wir wissen jetzt in der Wintersaison, wo wir vermehrt auf die Kartoffel zurückgreifen. Das erklärt uns heute alles Christian Schmidt in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, damit hat wohl niemand gerechnet. Heute direkt zu Beginn der UNO-Klimakonferenz in Dubai gab es am frühen Nachmittag eine Eilmeldung, dass der Klimakatastrophenfonds beschlossen wurde. Deutschland und das Gastgeberland, die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben sich bereit erklärt, für diesen Fonds insgesamt 200 Millionen Dollar bereitzustellen. Iker Knieke aus unserem Team ist vor Ort auf der Konferenz für uns. Sag uns, wie ist das zustande gekommen heute direkt an Tag 1?
Ja, das geht wohl auf die Initiative von Deutschland zurück. Also die Vereinigten Arabischen Emirate und Deutschland haben das wohl offenbar schon länger vorbereitet und wollten hier dann auch den Überraschungsmoment nutzen, das direkt in dieser Eröffnungssitzung abstimmen zu lassen. Und du hast es eben auch schon gesagt, jetzt ist nicht nur klar, dass dieser Fonds auf den Weg gebracht ist, sondern die Vereinigten Arabischen Emirate, die haben direkt zugesagt, 100 Millionen US-Dollar einzuzahlen. Und nachdem das verkündet war, da hat sich dann Entwicklungsministerin Svenja Schulze per Video live dazugeschaltet und die war sehr happy.
It is really a groundbreaking decision for solidarity for the most vulnerable. I am happy to confirm on behalf of Chancellor Olaf Scholz that, like the government of the United Arab Emirates, the German government stands ready to kickstart the new fund with 100 million US dollar.
Viele haben diesen ersten COP-Tag heute deswegen als historisch bezeichnet.
Und sag uns nochmal, werte das nochmal, wie überraschend ist das, dass es jetzt schon so eine Einigung gab?
Also die Länder des globalen Südens, letztlich die Staaten, die Geld aus diesem Fonds bekommen sollen, die fordern ja schon seit ungefähr 30 Jahren, dass es so einen Fonds geben soll. Also haben die und auch viele NGOs natürlich darauf gedrängt und gehofft, dass sich hier bei der COP dann eine Einigung tun würde über dieses Wie. Letztes Jahr bei der Klimakonferenz in Ägypten, da haben die Staaten schon entschieden, dass es diesen Fonds geben muss. Aber viele hatten halt erwartet, dass hier dieses Jahr dann lange Verhandlungen gemacht werden würden darüber, wie der denn aussehen könnte. Und dass man sich da jetzt direkt an Tag 1 einigt, dass er jetzt auf den Weg gebracht wird, das hatte, glaube ich, jetzt niemand erwartet. COP-Präsident Al-Jaber, der feiert sich natürlich auch ordentlich dafür. Er wird aber auch dafür gefeiert, muss man auch sagen. Viele Staaten haben sich nach dieser Einigung in der Sitzung da direkt zu Wort gemeldet und sich eben bedankt. Ein Sprecher von Oxfam, von der NGO, hat zum Beispiel auch direkt eine freudige Mail rumgeschickt und gesagt, sehr gut, so beginnt man eine Weltklimakonferenz.
Ja, kann man durchaus erstmal als positives Zeichen dann so sehen. Ärmere Länder sollen eher Unterstützung bekommen, das kriegen wir so mit. Aber erklär uns, wie funktioniert dieser Fonds genau?
Also klar ist jetzt, dass der 2024 bei der Weltbank eingerichtet werden soll für die nächsten 4 Jahre und dass eben allen voran die sogenannten Most Vulnerable Countries daraus Geld bekommen sollen für eben die Schäden und die Verluste, die durch den Klimawandel entstehen. Und einzahlen sollen vor allem die Staaten, die den Klimawandel verursacht haben. Es gibt aber bisher keinen genauen Fahrplan, wann wer wie viel einzahlen muss. Aktuell haben Deutschland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Großbritannien, Japan und die USA Zusagen gemacht, sind aber alles Freiwillige bisher.
Okay. Und es steht ja auch erstmal die Auftaktfinanzierung mit 100 Millionen Dollar deutscher Seite. Nochmal abschließend, Ilka, ist das der Spirit, der jetzt da ist bei dir, dass man sagt, man einigt sich schon relativ früh auf der Klimakonferenz auf was?
Ja, also ich glaube, das ist zumindest der Spirit, den COP-Präsident Al-Jaber hier vermitteln möchte. Ich meine, der stand ja vorab massiv in der Kritik. Ihm wurde nicht nur vorgeworfen, dass er den Ausstieg aus den Fossilen verzögern will, sondern auch er nutze die COP, um weitere Öl- und Gasdeals abzuschließen. Also der dürfte ein großes Interesse daran haben, der Welt das Gegenteil zu beweisen. Aber ich würde sagen, schauen wir mal. Das ist ja irgendwie auch klar, dieser Loss-and-Damage-Fonds, der löst zwar teilweise die Probleme, die Staaten mit den Folgen des Klimawandels haben, aber der trägt eben nicht dazu bei, dass wir auf den 1,5-Grad-Pfad kommen. Also ich bin wirklich gespannt, ob hier jetzt am Ende der 2 Wochen ein Ausstieg aus Öl und Gas in der Abschlusserklärung steht.
Aber heute ging es erstmal damit los mit dem Klimakatastrophenfonds und der Verkündung, dass man sich da geeinigt hat, darauf bei der UNO-Weltklimakonferenz in Dubai. Erster Tag für uns mit dabei für Deutschlandfunk Nova, Ilka Knigge. Lieben Dank, liebe Grüße aus Köln.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es hat in Jerusalem an einer Bushaltestelle einen Schusswaffenangriff gegeben. Mindestens 2 Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein. Die radikal-islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat zugegeben, dass sie wohl dahinter steckt. Das sei auch eine Reaktion auf das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Björn Darke ist unser Korrespondent in Tel Aviv. Björn, was ist über diesen Anschlag in Jerusalem bisher bekannt?
Es war heute früh im Berufsverkehr. Da haben viele Menschen an einer Bushaltestelle am Ortseingang von Jerusalem auf den Bus gewartet. Ein Auto fuhr vor mit 2 Brüdern und die haben gleich das Feuer eröffnet. Mit einer Pistole, mit einem Sturmgewehr sind sie auf die Leute los. Mindestens 3 Menschen sollen getötet worden sein. Mehrere weitere verletzt, auch schwer. Die beiden Angreifer wurden dann getötet von Soldaten, die nicht im Dienst waren, und Zivilisten. Die Hardliner in der israelischen Politik hier sagen jetzt, da seht ihr es, eine Feuerpause ist ein Signal der Schwäche. Und die Hamas, hier müsste man eigentlich mit Krieg und mit Waffen begegnen. Also das hat hier eine politische Diskussion ausgelöst, zumindest auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Andere sagen, mit der Feuerpause in Gaza hat das gar nichts zu tun.
Das heißt aber auch de facto, man hält sich einfach nicht an diesen Waffenstillstand, weil es kam ja zu einer Auseinandersetzung.
Ja, die Hamas, die ist ja als Organisation auch da mit verschiedenen Signalen unterwegs. Auf der einen Seite wollen sie ernst genommen werden als politischer Verhandlungspartner für eine Feuerpause, für die Geiselfreilassung. Auf der anderen Seite ist es eine Terrororganisation, die Israelis töten will. Und deshalb ist das auch der Versuch, die Gewalt aus dem Gazastreifen herauszutragen ins besetzte Westjordanland, auch nach Jerusalem, dort auch radikale Palästinenser zu aktivieren, dass die dann eben mit Messern, mit Waffen, wie auch immer, auf Israelis, die auf dem Bus warten, zum Beispiel loszugehen.
Jetzt ist auch zu lesen, dass die Hamas wohl zu einer Eskalation des Widerstands aufruft. Bedeutet, es könnte noch mehr solcher Angriffe geben?
Solche Anschläge sehen wir ja leider mindestens einmal die Woche im Westjordanland, auch in Jerusalem. Das ist also gar nicht so außergewöhnlich, dass so etwas Schlimmes passiert. Es kommt zu vielen Toten und Verletzten überhaupt in den letzten Wochen und Monaten im besetzten Westjordanland. Das ist eine angespannte Situation und jetzt versucht natürlich die Hamas, das auch für sich so auszuschlachten. Sie versucht natürlich auch die palästinensische Bevölkerung in Israel, also 20% der Menschen hier sind ja arabischer Abstimmung, die versucht man natürlich auch zu radikalisieren, auch zu Gewalt anzustacheln. Und das ist eine große Befürchtung der Sicherheitsbehörden hier.
Wie werden denn die Menschen jetzt geschützt danach? Also gibt es erhöhtes Sicherheitsaufkommen?
Nein, es gibt aber natürlich, gibt es ja jetzt schon große Vorkehrungen, dass eben auch Soldaten, dass auch Polizisten an so strategisch wichtigen Punkten, Bushaltestellen, Straßenkreuzungen dann auch präsent sind. Das gibt's aber auch immer schon. Also dieser Anschlag sticht gar nicht so heraus. Es kommt natürlich jetzt in einer Zeit, wo eigentlich eine Feuerpause im Gazastreifen vereinbart worden ist. Aber das heißt nichts für die Situation im Westjordanland, in Jerusalem. Da ist die Sicherheitslage ohnehin angespannt seit vielen Wochen und Monaten, schon vor dem Krieg auch.
In Jerusalem, da haben Attentäter das Feuer auf Menschen an der Bushaltestelle eröffnet. Das ist eine Nachricht heute. Laut israelischem Rettungsdienst wurden mindestens 3 Menschen getötet. Die radikal-islamistische Palästinenserorganisation Hamas steckt wohl dahinter, sagt sie selbst. Björn Darke war das, unser Korrespondent aus Tel Aviv, mit den Einzelheiten dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das ist der Moment, in dem man kalte Füße bekommt, oder? Bitte mal Schufa-Zeugnis beilegen und dann rattert man los. Was habe ich denn eigentlich gemacht? Habe ich noch einen Kredit irgendwie, der läuft? Oder habe ich vielleicht mal eine Mahnung, eine Rechnung nicht gezahlt? Egal, ob es die neue Wohnung ist oder der Handyvertrag, ohne Schufa-Auskunft geht meist gar nichts. Beim Handyvertrag, da läuft das alles auch im Hintergrund, da kriegen wir es gar nicht mit. Die Schufa weiß eine Menge über uns. Wir wissen allerdings ziemlich wenig über die Schufa, haben wir heute gemerkt. Und jetzt möchte die schuf er auch noch mehr Daten. Deswegen Deutschlandfunk Nova-Reporter Sebastian Moritz, was hat die Schufa da vor?
Ja, die Schufa will uns dazu bringen, dass wir unsere Gehaltsabrechnung und sogar die Kontodaten rausrücken. Das ist grundsätzlich schon länger bekannt. Die Chefin der Schufa hat dazu jetzt aber einige Details genannt. Das Ganze soll unter dem Namen Datencockpit laufen. Losgehen soll es im kommenden Jahr und zwar über ein Tochterunternehmen der Schufa. Bonify heißt diese Plattform und das Versprechen ist vereinfacht gesagt, wenn du uns sagst, was du verdienst und wie viel Geld du auf dem Konto hast, ja, dann verbessern wir möglicherweise deinen Score. Dieser Schufa-Score, das ist ein Wert zwischen 0 und 100% und er gibt an, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir einen Kredit zurückzahlen.
Das klingt ehrlich gesagt schon so, als ob die Schufa uns ganz schön unter Druck setzt.
Ja, kann man so sehen. Also die Schufa sieht es natürlich anders, auch klar. Sie sagt, alles halb so wild. Banken, Vermieter, die lassen sich ja eh schon eine Gehaltsabrechnung zeigen. Dann ist es doch nicht so schlimm, wenn wir das auch noch machen. Uns geht es ja nur darum, dass wir möglichst genau einschätzen können, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand seinen Kredit zurückzahlt. Und diese Prognose, die Schufa da abgibt, die wird natürlich umso genauer, je mehr Daten die Schufa von uns hat. Ja, und da sind der Blick aufs Konto und der Blick auf die Gehaltsabrechnung natürlich hochinteressant.
Ich glaube, die wenigsten von uns, die wissen wirklich, was die Schufa über uns weiß. Was hat die für Daten?
Eine ganze Menge. Sie weiß zum Beispiel, wie viele Kreditkarten wir haben. Sie weiß auch Bescheid, wenn wir unsere Rechnungen nicht regelmäßig bezahlen oder ständig ein neues Girokonto eröffnen. Sie weiß aber eben nicht, was wir verdienen und wie viel Geld wir haben. Beides sind aber natürlich enorm wichtige Infos, um zu beurteilen, ob jemand kreditwürdig ist.
Reden wir hier so selbstverständlich über die Schufa, aber erklär uns, was ist das für eine Einrichtung? Wo sitzt die?
Ja, Schufa, das hört sich immer so offiziell an. Ne? Man könnte denken, das ist eine Behörde oder sonst irgendwie so eine staatliche Einrichtung. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Schufa ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das Geld verdienen will. Dazu arbeitet die Schufa mit etwa 10.000 Vertragspartnern zusammen. Das sind zum Beispiel Banken, das sind auch Mobilfunkanbieter oder Stromversorger. Und diese Vertragspartner, die versorgen die Schufa einerseits mit Daten. Banken sagen der Schufa zum Beispiel, wenn ich ein neues Konto eröffne. Online-Händler geben Bescheid, wenn ich meine Rechnung nicht bezahlt habe. Andererseits bezahlen diese Unternehmen die Schufa aber auch dafür, dass sie eine Prognose dafür abgibt, wie kreditwürdig jemand ist. Ja, oder ob der oder diejenige in Zukunft eben seine Raten zahlen wird zum Beispiel. Und je genauer diese Prognose der Schufa ist, desto mehr ist diese Prognose natürlich auch wert.
Ja, aber die Schufa betont ja auch, dass die neuen Informationen, die jetzt da dazukommen sollen, also der Blick aufs Konto oder die Gehaltsabrechnung, dass das alles freiwillig bleibt. Heißt, wir müssen die Daten gar nicht hergeben?
Das ist richtig. Kritiker wie der Verein Bürgerbewegung Finanzwende sagen aber, gerade Menschen, bei denen das Geld ohnehin schon knapp ist und die eben befürchten, einen schlechten Score zu haben, könnten sich möglicherweise unter Druck gesetzt fühlen, jetzt ihre Daten preiszugeben. Der Verein warnt da ja davor, der Schufa mehr Daten zu geben. Die Schufa sagt hingegen, diese neue Möglichkeit, mit mehr Daten den Score zu verbessern, ist eher eine Chance. Und zwar eine Chance für diejenigen, die wegen ihres Schufa-Scores bisher zum Beispiel keine Wohnung oder keinen Kredit bekommen haben, weil die Schufa eben zum Beispiel bisher einfach gar nicht wusste, dass sie zwar ab und zu mal vergessen, ihre Rechnungen fürs Online-Shopping zu bezahlen, dass sie ansonsten aber eigentlich ganz gut verdienen.
Ich meine, du schaust dir das ja schon länger an, Sebastian, was die Schufa da so treibt. Würdest du da mitmachen jetzt, der Schufa freiwillig noch mehr Daten geben, als sie ohnehin schon hat?
Also muss am Ende natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich persönlich würde es nicht machen. Das ist ein privates Unternehmen, das mit unseren Daten Geld verdient. Die Schufa wird da immer mächtiger, je mehr Daten sie hat. Und ich muss sagen, ich persönlich möchte da nicht auch noch zu beitragen.
Das ist die Einschätzung von Deutschlandfunk Nova-Reporter Sebastian Moritz. Wir haben über die Schufa ganz grundlegend gesprochen und über die Nachricht, dass die Schufa jetzt noch mehr Daten von uns will. Das alles auf freiwilliger Basis kann man eben mitmachen oder eben nicht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen jetzt über Incels. Incel steht für Involuntary Celibate, also unfreiwilliges Zölibat. Und der Begriff beschreibt Männer, die sich insbesondere in Diskussionsforen im Netz darüber unterhalten, dass sie von Frauen abgewiesen wurden und wie sie sich für dieses Unrecht rächen werden. Frauenhass, das mündet oft in Aggressivität gegenüber Frauen bis hin zum Mord. In Kanada, da ist jetzt ein Mann verurteilt worden, der vor knapp 3 Jahren eine Frau umgebracht hat. Dieser Fall ist sehr besonders und warum, das besprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin für Kanada, mit Doris Simon. Grüß dich, Doris.
Ja, grüß dich.
Was ist das für ein Fall? Was ist da konkret passiert?
Ja, du sagst schon, 2020 war das Ganze. Da ist ein 17-Jähriger in einem Massagesalon in Toronto mit einem Schwert losgegangen auf eine Frau dort und eine weitere. Eine Frau hat er umgebracht, die andere hat schwer verletzt überlebt. Der Täter hat mehrfach "Stirb" geschrien, während er auf seine Opfer eingestochen hat. Und auf einer Notiz, die die kanadische Polizei gefunden hat, stand "Lang lebe die Inselrevolution". Und auf dem Schwert, was er benutzt hat, da war eine sehr grobe Beleidigung eingraviert, die in dieser Frauenhasser-Subkultur bei Incel in der Bewegung sehr verbreitet ist. Und dieser Fall ist jetzt eben nicht nur vor Gericht gekommen, sondern der Richter hat eben in dieser Woche das Urteil gesprochen, lebenslang. Und das nicht nur wegen des Mordes an der Frau und des Mordversuchs, sondern eben auch wegen Terrorismus nach kanadischem Recht.
Warum ist das so entscheidend, dass dieser Mord als terroristischer Akt eingestuft wird?
Also die Experten sind sich ziemlich einig. Die sagen, es ist deswegen so wichtig, weil es einfach zeigt, dass Incel nicht nur eine Gruppe von irgendwie Männern, die sich völlig unfair behandelt fühlen von Frauen und mitleidig im Internet weinen sind, sondern eine extrem gefährliche und sehr gewalttätige Gruppe. Und das hat sich in der kanadischen Geschichte der letzten Jahre auch mehrfach erwiesen. Zum Beispiel 2018 ist ein sogenannter Anhänger der Incel-Bewegung, Alex Minassian, mit einem Lastwagen in einer Einkaufsstraße in Toronto einfach durchgerast. 11 Menschen sind da gestorben, 15 mehr verletzt worden. Und so hat es eine ganze Menge Fälle gegeben in Kanada, aber auch in den USA. Allein in den letzten Jahren sind da über 50 Menschen ums Leben gekommen.
Das heißt, diese Incel-Community, wenn ich sie mal so nenne, ist in den Staaten oder auch in Kanada recht groß?
Es ist schwer zu sagen, wie groß, weil das Ganze ja online passiert. Das passiert in so Foren wie 4chan oder bei Reddit, aber auch bei Facebook oder YouTube neben den nicht öffentlichen Incel-Chats. Insofern schwer abzuschätzen. Experten gehen von 40.000 bis 60.000 jungen Männern meist aus, die sich da irgendwie zugehörig oder angesprochen fühlen oder sich in derselben Situation fühlen. Ich kriege keine ab und deswegen hasse ich jetzt alle Frauen. Nicht alle sind Frauenhasser, aber sehr viele dieser Incels. Wie viel da jetzt in Kanada und USA leben, weiß man nicht genau. Aber wie gesagt, Sicherheitsexperten, Experten der nationalen Sicherheit in Kanada sagen, es ist ein echtes Problem und es ist richtig, dass das Terrorismusrecht, was es seit 20 Jahren gibt in Kanada, eben nicht nur gegen Anhänger von ISIS angewendet wird, sondern eben auch in solchen Fällen, wo nachgewiesen wird, dass die Täter das getan haben, um die Öffentlichkeit einzuschüchtern, um Frauen einzuschüchtern, überhaupt ganz allgemein. Und das ist immer das Argument, was da sein muss für Terrorismus in Kanada, dass dieses jetzt auch so im Prozess thematisiert und verurteilt wird.
Wie schätzt du es ein? Ist Kanada mit dieser Einstufung von Incels als Terrorvereinigung Vorreiter? Also gibt es da jetzt andere Länder, die vielleicht nachziehen?
Das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass in Strafverfolgungsbehörden in vielen westlichen Ländern, die sich anschauen, wie umgehen mit Frauenhass, dass sie natürlich verfolgen werden, was hier in Kanada geschieht und wie hier geurteilt worden ist.
In Kanada, da gab es jetzt ein Urteil gegen einen sogenannten Incel-Mörder. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt wegen Terrorismus. Die Information kam von unserer Korrespondentin für Kanada, von Doris Simon. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist Winter, es ist saukalt draußen und spätestens jetzt bekommen wir eigentlich Lust auf Essen, das von innen wärmt, Eintöpfe. Oder wenn wir jetzt Richtung Weihnachten denken, Klöße. Und diese Wintergerichte, die brauchen natürlich auch ein Gemüse, die Kartoffel. Jetzt gibt's aber da ganz unterschiedliche Sorten im Supermarkt. Nicht nur eine, sondern 2, 3, 4. Festkochend, mehlig kochend lesen wir da und alles dazwischen und außerhalb. Das wollen wir jetzt mal klären, was das bedeutet. Mit Koch und Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt. Hallo Christian. Können wir mal besprechen, was für was gut ist?
Auf jeden Fall. Ich habe auch 3 Kartoffelsorten hier dabei. Wir können auch gleich mal den Geschmackstest machen. Da bin ich sehr gespannt. Du hast ja schon gesagt, es gibt festkochend und mehlig kochend. Und das dazwischen, das ist vorwiegend festkochend. Da geht es hauptsächlich um den Stärkegehalt, der da drin ist. Mehlig kochend kann man sich ja gut merken. Ne? Kartoffelmehl, da ist viel Stärke drin. Festkochen, da haben wenig Stärke. Und das bestimmt, für was sie sich am Ende eignen. Das kann uns Julia Floss erklären, auch Köchin und Autorin vom Food-Podcast Umami Town.
Die festkochenden Kartoffeln, wie der Name schon sagt, die bleiben beim Kochen gut in der Form. Das wollen wir zum Beispiel bei Kartoffelsalat oder bei Bratkartoffeln. Und die mehlig kochenden, die machen genau das Gegenteil, die zerfallen eben beim Kochen super. Für Kartoffelpüree, für Kartoffelstampf ist das toll. Und natürlich auch ganz wichtig bei Kartoffelklößen, weil wir brauchen die Stärke, damit eben der Teig von den Klößen zusammenpappt.
Und Pommes. Wer Pommes machen will, braucht Stärke da drin. Dann wird es außen schön knusprig und innen weich. Und eine schöne Backkartoffel, auch jetzt gut im Winter. Ne? Kumpir in der türkischen Version. Da auch diese Riesenkartoffeln mit Topping, mehlig kochend, außen knusprig, innen weich, das wollen wir.
Und diese vorwiegend festkochenden, das ist dann irgendwas dazwischen oder wie?
Ja schon, das ist ja irgendwie so der Allrounder in der Küche. Wenn man nicht einen Sack von den einen und einen Sack von den anderen kaufen will, dann geht oft da beides. Aber es ist schon ein Kompromiss. Mhm. Ein Kartoffelpüree wäre halt weniger cremig und Pommes weniger knusprig.
Wenn ich nicht mehr aufgepasst habe und zu Hause die Kartoffeln in der Kiste dann sehe, wie erkenne ich, ob sie mehlig kochend oder festkochend ist?
Meistens steht es ja schon drauf auf der Verpackung, aber ich habe vorhin auch bei mir in der Küche geguckt, da steht ein Sack tatsächlich nur mit frische Speisekartoffeln drauf. Das könnte alles sein, aber Julia Floss sagt, es gibt Tricks, wie man es rausfinden kann.
Man kann auch Detektiv spielen und sich die Kartoffeln mal ganz genau angucken. Mehlig kochende Kartoffeln, die haben oft eine gröbere, bisschen unebene Schale und die festkochenden, die haben eher so eine sehr glatte Schale. Ja, und wenn man dann drückt, also dann sind die mehlig kochenden so ein bisschen weicher und die geben ein bisschen nach und die festkochenden, die sind eher hart.
Manchmal steht auf der Packung auch sowas drauf wie gut für Püree oder für Salat und wir wissen ja jetzt, Püree ist mit mehlig kochenden gut. Die festen eher für Salate, für Eintopf, für Kohl mit Kartoffeln, also alles, was sich so Kartoffelpfanne nennt, weil die Kartoffeln eben fest in der Form bleiben sollen.
Sind das da drei Kartoffeln bei dir auf dem Teller?
Oh ja.
Eigentlich?
Aha, okay. Alle drei habe ich 15 Minuten gekocht. Die sind nicht groß, das reicht. Und ich schneide jetzt die mal auf. Ne? Du siehst, dass die mehlig kochende Kartoffel hier viel weicher und cremiger
ist. Geht aber gut durch, ne?
Ja, genau. Ja. Die festkochende hier, warte mal, die ist deutlich stabiler.
Ja, musst du ein bisschen mehr Kraft.
Ja, Messer aber auch schneiden. Mhm. Die wird aber nicht in ihre Einzelteile zerfallen, das ist schön. Oder die matscht auch nicht. Sehr gut für Salate oder einen schönen Wintereintopf.
Und die dritte?
Das hier, das ist die schönste. Das soll mein Beweis werden, dass es sich lohnt, die Augen und Geschmackssinne offen zu halten.
Die ist klein.
Es kommt ja nicht nur auf die Konsistenz an, auf Größe auch nicht, sondern auch auf Geschmack. Und manchmal findet man beim Gemüsehändler oder im Bioladen mal so abgefahrene Sorten. Das hier ist ein Bambercher Hörnchen.
Oh, das hast du schön gesagt.
Du siehst schon, das ist gar nicht so kartoffelig knollenmäßig geformt, sondern eher, wie der Name sagt, so ein sehr dicker Finger, eben ein Hörnchen.
Ja.
Gehört zu den festkochenden Kartoffeln. Fruchtfleisch, siehst du hier, ist so schön gelb und du kannst mal probieren.
Ein Bamberger Hörnchen, da bin ich jetzt auch gespannt, wie das geschmacklich hier so runtergeht.
Ja, jawohl.
Mit der Pelle noch dran. Ich ziehe sie mal an der Ecke ab und dann rein.
Guten.
War lecker.
Das ist geil, ne? Ich finde, die hat einen tollen Geschmack. Total nussig.
Ja, wollte ich gerade sagen. Da ist so ein bisschen Nuss drin.
Sehr besonders.
Ne?
Und deshalb ist sie super beliebt, auch in der gehobenen Gastronomie. Also, wenn ihr irgendwo mal fancy Kartoffelsorten seht, dann gönnt euch die. Mhm. Auch so blaue und violette Kartoffeln.
Ist die teuer? Nee, die ist nicht teuer.
Überhaupt nicht. Dieses Bamberger Hörnchen, diese Fine-Dining-Kartoffel, die hat jetzt 21 Cent gekostet. Mhm. Und wo kriegst du eine fancy Delikatesse für 21 Cent her?
Das schmeckt sehr, sehr schön. Lecker. Wann und wo, welche Kartoffel die richtige ist jetzt zum Winter? Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat es uns erklärt. Ein Hoch aufs Bamberger Hörnchen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.